Ihr Lieben, was für ein schönes Lied. Es ist eigentlich das gesungene Lied, wir sind eins, das Gebet Jesu, das er betet für seine Jünger, bevor er zurück in den Himmel fährt. Er sagt, so wie du, Vater, und ich, Jesus, eins sind, so sollen auch die Gläubigen eins sein im Heiligen Geist. Von dem, Herr Dieter, vielen herzlichen Dank. Ihr Lieben, wir haben Faschingsferien. Und wenn man so ein bisschen durch die Reihen guckt, dann sieht man, es ist so doch der ein oder andere Platz leer. Manche sind im Urlaub, der ein oder andere geht vielleicht nochmal auf die Piste jetzt mit dem hoffentlich letzten Neuschnee. Aber wenn man jetzt hier rüber guckt, dann beginnt auch nochmal was ganz Neues. Mit der Faschingszeit beginnt die Fastenzeit. Also ich glaube, das ist nicht so sonderlich attraktiv. Ich glaube, keiner ruft, juhu, ich will fasten. Sondern vielmehr ist Fasten was nicht so Schönes. Es ist Verzicht, es ist so Trübsal, es ist so, in der Selbstgeißelung muss ich da irgendwie durch. Oder vielleicht doch nicht. Erich hat es so in seinen Worten eingangs schon erklärt, welche Power, welche Kraft wirklich auch so in dem Fasten liegt. Nur was hat die Menschheit daraus gemacht? 40 Tage vor Ostern oder vor Weihnachten zu fasten, ist gar nicht mal unbedingt biblisch, es ist Tradition. Und so ist es jahrhundertelang schon so, 40 Tage vor Ostern. Und dann sagen die Leute, was stehen denn hier alles so für Leckereien? Also wenn ich mir hier das anschaue, ich glaube, Christian, du dürftest es fast erkennen, gab es letztes Wochenende aus der Toskana, ausgezeichnet mit 99 Luca Maroni-Punkten, Rotwein. Oder, leider ein bisschen kleiner, mein Lieblingsbier, Tegernseer. Also, das ist schon, ne, wenn es starke Fußballer macht, kann man auch mal ein Glas Nutella essen. Nur wenn ich jeden Tag zu viel mache, dann habe ich den Fußball nicht vor den Füßen, sondern überm Gürtel. Und dann kommen die Leute auf so schlaue Ideen und sagen, irgendwas sollte ich ändern. Mit irgendwas könnte ich vielleicht weniger umgehen lernen. Und so sagt der eine, ich sollte vielleicht ein bisschen weniger Fernsehen gucken. Und es ist sicherlich auch nicht ganz unrecht. Der nächste sagt, auf Kaffee kann ich verzichten. Ist für mich ein Luxusgut, ein Genussmittel, jeden Tag 4 Tassen, aber 40 Tage schaffe ich's. Oder der ein oder andere sagt, vielleicht sollte ich doch mal mit dem Rauchen aufhören. Und so merkt ihr, gibt es unterschiedliche Ziele, wo Leute sagen, jetzt in den 40 Tagen, ich habe es am Neujahrsanfang schon nicht geschafft mit Neujahrsvorsätzen, dann mache ich es zumindest in der Fastenzeit. Aber ihr Lieben, biblisches Fasten ist auch das nicht. Das hat mit Disziplin zu tun. Also wenn ich selber feststelle, so viel Süßkram tut mir nicht gut, dann hör doch einfach auf. Oder übernehme Selbstführung und mach einfach weniger. Das ist nicht Fasten. Fasten geht noch mal viel tiefer. Und wir wollen heute mal gemeinsam reinschauen, was von all den Traditionen, die wir so kennen, und von all den Bräuchtümern eigentlich noch so richtig biblisch ist, damit wir genau die Kraft entdecken, Erich, die du in der Anmoderation so geschildert hast. Darum wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Fasten, auch heute noch. Wir verstehen Fasten eigentlich biblisch immer als Verzicht auf Nahrungsmittel. Das da, Rauchen oder sonst irgendwas, das ist Selbstführung. Aber Fasten, biblisch gesehen, ist immer der Verzicht auf Nahrungsmittel. Warum? Weil wir uns in diesem Verzicht auf was Körperliches wirklich verzichten wollen, damit wir geistlich etwas Neues bekommen. Jesus sagt, als er versucht wird, der in der Wüste, als er selber fastete, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Davon soll der Mensch leben. Und in der Fastenzeit oder wenn wir fasten, kommen wir genau darauf, mal fleischlich ein bisschen runterzugehen, um geistlich mehr zu empfangen. Das ist eigentlich biblisches Fasten. Und wenn wir da mal eintauchen, Erich hat schon ein bisschen gesagt in der Anmoderation, wenn wir uns biblisch mit dem Thema auseinandersetzen, jemand, der, wenn ihr wollt, holt mal euer Handy raus, Matthäus 6, da könnt ihr mal nachlesen ab Vers 1. Da unterweist Jesus, also wir sind im Bereich der Bergpredigt, es geht los mit den Seligpreisungen, dann das rechte Verhalten bei Ehebruch oder Ehescheidung, wie wir den unseren Nächsten lieben sollen, bis hin zu unseren Feinden. Und so baut sich die Bergpredigt auf und dann kommt er auf einmal zu drei Punkten. Und er sagt, ihr sollt Almosen geben, beten und fasten, sagt Jesus selbst. Und da heißt es zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 1, habt Acht, dass wenn ihr Almosen gebt, ihr sie so gebt, dass es die anderen nicht sehen. Denn wenn es die anderen sehen, dann habt ihr euer Lohn schon bekommen. Sondern wenn du Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir öffentlich vergelten. Und dann geht's weiter, Vers 5. Und wenn du betest, dann sei nicht wie ein Heuchler, der sich vor die Synagoge stellt und mit markanten Worten betet, sondern geh vielmehr in dein Kämmerlein und geh da auf die Knie, bete zu deinem Vater. Und der, der im Verborgenen ist und dich im Verborgenen sieht und hört, er wird dich öffentlich ehren. Und weiter geht es, Vers 16, wenn ihr aber fastet, so sollt ihr nicht dreinschauen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, damit es von den Leuten extra bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, auch sie haben ihren Lohn schon bekommen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt mit Öl, also kleide dich schön, schau fröhlich, dass es die Leute eben nicht merken. Mach da keinen Unterschied. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird öffentlich vergelten. Interessant. Jesus sagt also, drei Dinge sollt oder dürft ihr gerne machen. Unterstützt den Leuten, denen es nicht gut geht, betet und fastet. Wünscht er sich von uns als seine Nachfolger. Und das Interessante ist, warum er es sich wünscht, wir lesen das an dem Wörtchen wenn. Er sagt nicht, falls ihr fastet, sondern wenn. Also wenn ihr das macht, dann bitte so und so. Der erste Beleg, dass Jesus sagt, ein richtiges Fasten ist auch heute noch biblisch, auch wenn es oft in der Gesellschaft als so ein Brauchtum vielleicht verkommen ist. Auch zur Zeit Christi war Fasten ein ganz normaler Bestandteil. Die Pharisäer fasteten, auch die Jünger von Johannes fasteten. Und als auf einmal Jesus mit seinen Jüngern kommt und die gerade nicht fasten, da stellen sie die Frage, Jesus, was ist denn eigentlich los mit deinen Kameraden? Warum fasten die nicht? Und dann sagt Jesus zu ihnen Folgendes, er kommt mit einem Gleichnis. Sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern, solange er da ist. Denn die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird, und dann werden sie fasten. Also der zweite Beleg, dass sogar Jesus sagt, in der Zeit, wo der Bräutigam, Jesus, da ist und die Braut, seine Gemeinde, zusammen sind, gibt es Grund zu feiern. Aber in dem Moment, wo Christus wieder in den Himmel hinauffährt, bis er wiederkommt, also in der Zeit, in der wir heute leben, sagt er, werden meine Jünger fasten. Also, doppelte Bestätigung. Und Jesus lehrt nicht nur, er lebt sogar selber. Und er sagt, und das ist ganz interessant, in Lukas 4 lesen wir das zum Beispiel, dass auch Jesus selbst, als er versucht wurde, 40 Tage lang fastete. Und es ist so interessant, in Lukas 4 lesen wir, wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Also Szenerie ist wie folgt, Johannes der Täufer trifft auf Jesus. Jesus wird getauft, in dem Moment, wo er wieder rauskommt aus dem Wasser, kommt der Heilige Geist in Form oder wie eine Taube auf ihn und erfüllt ihn. Erfüllt im Heiligen Geist, führt ihn der Heilige Geist in die Wüste, wo ihn der Teufel versucht. Und das Interessante ist, wenn wir am Ende rausschauen, er kommt voll im Heiligen Geist in die Wüste und in der Kraft des Heiligen Geistes wieder raus. Ich habe einen Bibelkommentar gelesen, wo genau das zum Ausdruck kommt. Er hatte den Heiligen Geist, aber durch Fasten wird die Kraft in ihm vollkommen. Und dann erst beginnt Jesus mit seinem vollmächtigen Dienst. Also spannend, dass genau das Fasten die Schlussphase seiner geistlichen Vorbereitung war, um riesengroße Wunder zu tun. Ihr seht, Fasten zieht sich durch. Und wenn wir jetzt nochmal reingehen in die Urgemeinde, also Jesus war entrückt, beziehungsweise war wieder beim Vater zurück, Paulus fängt auf einmal an zu dienen, beziehungsweise verfolgt noch die Christen. Auf dem Weg nach Damaskus kommt der Herr und offenbart sich ihm. Auf einmal erkennt er, dass Gott derjenige ist, den er verfolgt. Er kehrt um, tut Buße, kann 3 Tage lang nichts mehr sehen, fastet in dieser Zeit. Und von dem Zeitpunkt an ist Fasten ein regelmäßiger Bestandteil seines Dienstes. Und so sagt Paulus zum Beispiel, führt er Merkmale an, durch die er sich als wahrer Diener Gottes erweist. Und das ist knackig. Da sagt er, sondern wir empfehlen uns doch als wahre Diener, indem wir was machen? Standhaft ausharren, in Bedrängnissen ausharren, in Nöten und in Ängsten, aber auch sogar unter Schlägen und Verfolgung, ob im Gefängnis oder in Unruhen, mit Mühen, im Wachen und im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in der Liebe dienen wir. Und so sagt Paulus auch, im Wachen und im Fasten kriege ich die Kraft, die ich für meinen Dienst brauche. Merkt ihr diesen Faden? Ihr Lieben, ich möchte noch in 2, 3 Beispiele weiter reingehen. Das ist, wo Personen einzeln fasten. Jetzt haben wir aber vorhin gehört, wenn ihr fastet, dann bitte nicht mit Miene nach unten. Also wenn ihr als Kollektiv, aber auch wenn du fastest, ne? Dass ihr im Kollektiv, finde ich so spannend, sehen wir auch wieder bei Paulus. Und zwar in einer Zeit, wo er Gemeinden gründet. Wir sehen zum Beispiel in der Gemeinde von Antiochia, da gab es also mehrere Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas, Simeon, Lucius und Manaen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen war, und Saulus. Also wir sehen einen kleinen Trupp Männer, alle in Leitungsverantwortung, prophetisch und so weiter begabt. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen und sagt, gebt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, für die ich sie noch berufen werde. Also da sind geistliche Leiter zusammen in einer Gebets- und Fastenzeit. Und in diesem Bewusstsein, in der Sensibilität spricht der Geist und sagt, sende mir die beiden. Und wir lesen weiter, sie fasteten weiter ein zweites Mal und sie legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst. Erst dann waren sie mit der Kraft und der Weisheit erfüllt, die sie brauchten, um das zu tun, wozu der Herr sie gesandt hatte. Interessant. Hier betet also eine Gruppe und sie sucht erst nach dem Willen Gottes. Er segnet sie und dann beginnt der Dienst an den Menschen. In Vollmacht. Das Interessante ist, dass auch dieses Prinzip, was sie selber hier erlebt haben, Paulus weitergibt an alle Gemeinden, die er in dieser Zeit gründet. Und auch hier möchte ich noch ganz kurz eine Bibelstelle lesen. Da heißt es nämlich, Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Leiter ein. Für sie fasteten sie und beteten und stellten sie unter den Schutz des Herrn, auf den sie ihr gesamtes Vertrauen gesetzt hatten. Durch alle Gemeinden zog sich dieses Prinzip. Das war jetzt ein bisschen Schwarzbrot, Vollpower, aber wir merken, was auf einmal der Herr sagt. Ich habe es getan, ihr sollt es tun oder dürft es tun. Paulus hat es gemacht, in der Gemeinschaft haben sie es gemacht, wie im Einzelnen. Und das Interessante ist, Paulus betet und fastet um Erkenntnis. Herr, zeig mir deinen Willen auf. In dem Moment, wo ich auf Sachen, auf Nahrung verzichte, und nicht mich ablenken lass von all den Vergnügungen, sondern die Bibel sagt an einer Stelle, er hat das Suchen nach dem Ewigen in unser Herz gelegt, das Sehnsucht in jedem von uns. Aber ich kann diese Sehnsucht überlagern, substituieren, ersetzen mit anderen Sachen, die auch schön sind, und damit geht die geistige Sehnsucht nach unten. Und dann kann ich glotzen, am Handy die Zeit verbringen, mich betrinken, rauchen, egal was. Alles vielleicht für sich genommen schöne Dinge, die mich irgendwie zu einem kurzen Glück verhelfen. Aber das, was wahren Glück schaffen kann, erlebe ich nur auf dem Geistlichen. Und darum sagt er, verzichte auf das Fleischliche und werde gefüllt mit dem Geistlichen. Darum sagt Paulus, will ich mich in eine Zucht begeben. Denn wir kennen die Stelle, wo Paulus sagt, der Geist kämpft gegen das Fleisch wieder gegen den Geist. Und er sagt, in dem Moment, wo ich anfange zu fasten, übernehme ich die Kontrolle über mein Fleisch. Und dann sagt er, ist mein Körper ein wunderbares Instrument, das Evangelium zu bringen. Aber mein Körper ist nie ein guter Herrscher meines Lebens, weil da Selbstsucht drin und all diese ganzen Dinge. Paulus fastet also auch zur Disziplin. Und wenn wir, das waren jetzt alles Stellen so aus dem Neuen Testament, wenn wir uns nochmal Bibelstellen anschauen aus dem Alten Testament, dann gibt es zum Beispiel Stellen, wo Menschen durch Fasten und Gebet irrsinnige Siege emporbringen. Wir sehen einmal, Josaphat ist ein König von Juda. Ne? Und er regiert und alles ist prima. Und auf einmal kommen Knechte zu ihm und sagen, Josaphat, vom Schwarzen oder Toten Meer aus kommen auf einmal Armeen auf dich zu und sie wollen uns überwältigen. Was macht Josaphat? Er sagt, um Gottes Willen, ich bin militärisch absolut unterlegen. Er geht in sein Kämmerlein, geht auf die Knie und betet und sagt, Herr, bitte hilf du mir. Er geht raus und ruft ein Fasten aus. Ein Fasten und Gebet unter ganz Juda. Und ganz Juda fastet und dann leitet er sie an ein Gebet. Und er erinnert Gott an seine Zusagen. Du hast doch gesagt, dass du uns die Feinde untertan, dass du bei uns bist und so weiter. Und am Ende seines Gebetes kommt der Heilige Geist auf einen Propheten. Und der Prophet weissagt. Und er sagt, habt keine Angst, denn mein ist der Kampf, also Gottes. Mit dieser enormen Zusage gehen sie in ein Dankgebet und sagen, okay Herr, mit Freude, mit dieser geistigen Kraft stellen wir uns in den Kampf. Was passiert? Lobpreisler, Dieter, heute so wie du, stehen vor der Armee, gehen in den Kampf und was passiert? Durch Lobpreis und Anbetung erleben sie, dass sie nicht ein Schwerthieb machen mussten, sondern sich die Feinde komplett selbst erschlugen. Ein Riesenfest. Und wir können aus der Geschichte sehen, dass geistige Waffen immer größer sind als fleischliche. Und das Interessante ist auch, dass wir sehen, so wie bei Josaphat es zu Angriffen kommt, so ist es in unserem Leben auch. Immer wieder erleben wir auch geistliche Angriffe, die auch existenziell sein können. Aber er sagt, wenn du fastest und betest, dann wirst auch du in Freiheit kommen. Ich hatte tatsächlich ganz persönlich auch mal eine Situation, von der wurde ich nicht frei. Und irgendwann legt mir der Herr aufs Herz, Markus, faste. Und ich habe einfach einmal einen Tag die Woche angefangen. Immer freitags für mich, das war ein halber Arbeitstag, ich war um 3 zu Hause. Und habe ein halbes Jahr jeden Freitag gefastet. Und erst als die Sonne unterging, mit dem Abendessen ins Wochenende. Und in dieser Zeit durfte ich erleben, wie mich der Herr innerlich stark macht, wie er mir Glaubensmut schenkt und wie er sich um mein Lebensproblem kümmert. Fasten hat Kraft, ihr Lieben. Josaphat hat es erlebt und auch wir dürfen es erleben. Oder eine weitere Geschichte. Eddie, wenn ich dich anschaue, du hast hier mal leidenschaftlich von Esther gepredigt. Esther, genauso, kommt auf den Königspalast und auf einmal kommt ein Erlass, dass alle Juden umgebracht werden sollen. Haman ist derjenige, der sich vom Teufel gebrauchen lässt und genau das anzettelt. Was passiert? Mordechai, ihr Onkel, kommt und sagt, Esther, lass uns fasten, 3 Tage lang. Und genau das passiert. Esther mit ihren Dienerinnen im Königspalast, Mordechai mit den Juden, alle fasten. Auch da, ihr könnt es euch denken, was passiert? Am Ende wird Haman getötet mit all seiner Familie und die Juden erleben den Durchbruch ihres Lebens. Freiheit. Wenn Menschen umkehren mit dem Herzen und Gott auf den ersten Platz setzen, passieren Wunder. Und die Bibel lädt ein, faste. Jetzt wollen wir aber nochmal ganz praktisch gucken, was Fasten eben nicht ist. Von solchen Sachen mal ein bisschen weniger zu machen, ist immer gut. Aber wenn du jetzt auf einmal auf den Geschmack gekommen bist, mal so richtig biblisch zu fasten, das müssen keine 40 Tage sein, es kann ein halber Tag sein, das ist egal, dann möchte ich dir wirklich zusprechen, mach es von Herzen. Nicht als Zauberformel. In Jesaja 58 wird das Volk Israel getadelt von Jesaja, wo nämlich genau das passiert, dass sie gesagt haben, Jesus, wir machen das, was du von uns verlangst, jetzt mach aber auch du das, was wir von dir verlangen. Also so ein bisschen so ein Tauschhandel. Wir verzichten, du sollst uns segnen. Und Jesaja sagt, genau das ist kein Fasten. Fasten ist etwas, wo du dein Herz zerreißt, wo du wirklich dich demütigst und sagst, Herr, ich suche deinen Willen. Fasten ist ein Fasten, wo es heißt, Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Gib die frei, die du bedrückst. Gib dem, der nichts hat zu essen und so weiter. Sondern faste mit Liebe. Faste in Unterordnung. Das ist genau das, was die Bibel uns eigentlich schenken möchte. Wir wollen es zu guter Letzt ganz praktisch machen. Wie kann ich jetzt eigentlich anfangen? Und am einfachsten hilft es, so wie wir zum Beispiel unser Gebet in eine Gewohnheit geführt haben, so betet der eine morgens nach dem Aufstehen, liest ein bisschen in der Bibel, der nächste macht es abends vor uns ins Bett gehen, der nächste morgens und abends, aber jeder hat so irgendwo seine Gewohnheit, um sich immer wieder zu stärken im Wort, um Weisung zu bekommen, um Kraft zu bekommen und so weiter. Mit dem Fasten genauso. Mach es zu einer Gewohnheit. Einfach klein anfangen. Und jetzt kannst du zum Beispiel sagen, vielleicht ist es für dich auch der Freitag, vielleicht aber auch nur das erste Frühstück, vielleicht nicht einmal in der Woche, sondern einmal im Monat. Und so haben wir von dir gehört, Hans-Günther, von dir, Erich, wie immer wieder Leute fasteten. Und ich weiß von mehreren, auch hier in der Gemeinde, gerade auch im Bereich der Seelsorge, wird viel gefastet. Wenn Leute vor einem Durchbruch stehen, wo also wir auch im Gebet für Menschen beten dürfen, dass sie Freiheit erleben, fasten wir. Mal einen Tag, mal zwei, um genau dann mit dieser Kraft und Autorität erfüllt zu werden, wie es damals schon die Jünger erlebt haben. Eine Stelle, da sagt, fragen die Jünger, warum konnten wir diesen Dämon zum Beispiel nicht austreiben? Und Jesus sagt ganz einfach, diese Art geht nur durch Gebet und Fasten. Merkt ihr, wir können uns also richtig in diese Vollmacht auch begeben. Also fang gerne einfach klein an und lass es zu einer Regelmäßigkeit werden, so wie auch Gebet und andere Dinge vielleicht regelmäßig sind bei dir. Wenn wir es dann tun, dann wollen wir es nicht grimmig tun, sondern freudig. Weil der Vater, der im Verborgenen für mich ist, der sieht in mein Verborgenes, aber er wird mir öffentlich vergelten. Also ich mache das gerne, nicht in Selbstgeißelung, sondern ich sage, Herr, du legst es mir aufs Herz, du sagst es mir zu, ich soll es sogar machen, weil du mich beschenken möchtest, darum mache ich es auch. Und ich fange an mit einer positiven Grundhaltung. Die Bibel sagt, wer Gott naht, wer hingeht zu ihm, der muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Er will dich beschenken, in ganzer Fülle. Also mit einer freudigen Haltung, mit der Gewissheit, dass er mich beschenken möchte und mit der Herzenshaltung, dass ich ihn wirklich suchen möchte, hat Fasten und Gebet eine Kraft, wie wir sie erst wieder erkennen, wenn wir in anderen Sachen mal verzichten. Amen.